Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 19. April 1943 setzte sich der Schweizer Chemiker Albert Hofmann auf sein Fahrrad und fuhr von der Arbeit nach Hause. Dabei bemerkte er, wie sich seine Umgebung veränderte, wie sie sich zu krümmen schien wie in einem Hohlspiegel. Und zu Hause angekommen setzten dann die Halluzinationen ein. Albert Hofmann war auf einem LSD-Trip. Die Substanz hatte er zuvor erstmals synthetisiert. Solche psychedelischen Erfahrungen wollen nun Forscher nutzen, um neue Medikamente zu entwickeln. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Wir beginnen allerdings mit Silikon. Das ist ein vielseitiges Material. Silikonöle kommen in der Kältetechnik zum Einsatz. Silikonpasten dienen als Dichtmittel für Fugen. Und als vernetztes Elastomer lässt sich dieses Material in jede erdenkliche Form bringen. Seit einigen Jahren zum Beispiel werden Backformen auf Basis von Silikon verkauft. Sie sind beliebt, denn das Gebäck lässt sich besonders leicht von ihnen lösen. Allerdings sind nicht alle dieser Utensilien bedenkenfrei zu nutzen. Darum ging es heute Vormittag auf dem 50. Deutschen Lebensmittelchemikertag in Hamburg. Von dort berichtet Volker Mrasek.
Silikon ist nur ein Trivialname. Genau genommen heißt der Weichkunststoff Polysiloxan. Er besteht aus unzähligen Einzelbausteinen, Siloxane genannt, weil sie Silizium und Sauerstoff enthalten. Diese Grundeinheiten können sich aus fertigen Silikonprodukten wieder lösen, vor allem Cyclosiloxane, Moleküle mit ringförmiger Struktur, so der Lebensmittelchemiker Christoph Goldbeck.
Da ist es so, dass die ECHA, also die Europäische Chemikalienagentur, gesagt hat, oho, diese Stoffe werden in Massen erstmal produziert, gelangen auch in Massen in die Umwelt. Und das Dumme dabei ist, die werden als sehr persistent angesehen und als besorgniserregend sind sie eingestuft worden. Für die Umwelt, aber auch für die Menschen.
Im Chemischen Untersuchungsamt Münster hat Goldbeck die Cyclosiloxane daher zu einem Arbeitsschwerpunkt gemacht und überprüft, welche Mengen aus gängigen Silikon-Backformen austreten.
Im Backofen kommen die mit heißen Lebensmitteln in Kontakt. Die Stoffe können auf die Lebensmittel übergehen und dann werden die auch noch verzehrt, also aufgenommen.
Es gibt einen Schwellenwert. Sicherheitshalber sollten von keiner Substanz mit Lebensmittelkontakt mehr als 50 Mikrogramm pro Kilogramm aus einem Kunststoff übertreten. Im Backversuch mit Dutzenden verschiedenen Silikonformen waren es aber bis zu 35 Milligramm, selbst nach mehrmaligem Gebrauch.
So sind wir fast bei Faktor 1000 drüber. Und gerade wenn es dann so weit davon entfernt ist, sehen wir das schon sehr kritisch.
Solche Backformen werden beanstandet. Produzenten oder Importeuren flattert ein Mängelgutachten ins Haus, mit dem Hinweis, dass sie die Regeln der guten Herstellungspraxis verletzen.
Wenn die gut hergestellt sind, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Dann spricht man von der sogenannten Temperung. Also man heizt dieses Silikonmaterial aus und dann verflüchtigen sich alle Stoffe und sind dann im Material auch gar nicht mehr in irgendwelchen Konzentrationen vorhanden, die schlimm wären oder bedenklich wären für die menschliche Gesundheit.
Doch manchen Herstellern ist das offenbar zu aufwendig oder zu teuer.
Das kostet Energie, das kostet entsprechend auch Geld, also weil man das ausheizen muss, um diese unerwünschten Stoffe herauszubefreien.
Als starke Quelle für die bedenklichen Cyclosiloxane erwiesen sich in den Labortests zudem sogenannte Pop-It-Spielzeuge aus Silikon, die relativ neu auf dem Markt sind.
Die haben Ausstülpungen und die dienen der Beruhigung. Also man klickert da sozusagen drum. Noppenplastik, so kennt man das dann. Jetzt sind aber einige auf die Idee gekommen, das auch zu nutzen, wie so eine Backform. Da kann man vielleicht Schokolade drin reingießen. Das lässt man dann auskühlen und dann hat man so ganz tolle Schokoladentäfelchen. Können Sie auf YouTube finden. Es gibt auch Handelsketten, die das zum Teil auf ihren Internetseiten hatten als Tipp. Also daher wissen wir das. Das ist halt auch so ein Trend.
Nur ist das Spielzeugsilikon überhaupt nicht dazu bestimmt, in Kontakt mit Lebensmitteln zu kommen, wie Christoph Goldbeck betont. Und so fanden sich auch in der Schokolade aus zweckentfremdeten Pop-Its-Formen hohe Gehalte von Cyclosiloxanen.
Das sind noch nicht mal drastische Bedingungen wie im Backofen. Da ist es schon so, dass im Milligramm pro Kilogramm Bereich auch hier die Cyclosiloxane auf die Lebensmittel übergehen. Und dann werden die natürlich gegessen und verzehrt.
Dabei ist im Moment noch unklar, wie gefährlich die Aufnahme der Substanzen für den Menschen tatsächlich ist. Thomas Tietz arbeitet als Chemiker und Toxikologe beim BfR, dem Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.
Diese zyklischen Verbindungen werden nach ihrer Größe eingeteilt als D3, D4, D5, D6 mit entsprechend steigender Anzahl an Siliziumatomen. Und das kann dann bis D20, 30, wie auch immer gehen. Eine einigermaßen umfangreiche, umfängliche Datenbasis gibt es eigentlich auch nur für D4 und D5.
Diese kleineren Cycloziloxane führten im Tierversuch zu Nierenfunktionsstörungen. Weibliche Ratten entwickelten bei höheren Konzentrationen gutartige wie auch bösartige Tumoren in der Gebärmutterschleimhaut. Ob solche Effekte auch beim Menschen auftreten, ist unsicher.
Wir gehen aber davon aus, dass es sich um einen sogenannten Schwellenwertmechanismus handelt, also im Unterschied zu krebserzeugenden Stoffen, die tatsächlich die DNA verändern, gibt es eine sichere Dosis, unterhalb der kein Effekt zu erwarten ist.
Nur wie hoch diese Dosis ist, kann heute noch niemand sagen. Christoph Goldbeck rät auf jeden Fall dazu, nur Silikonbackformen namhafter Hersteller zu verwenden. Die seien fast immer in Ordnung. Zu guter Letzt hat der Lebensmittelchemiker noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Silikonschnuller und Babyflaschen erwiesen sich alle als unproblematisch. Und die schlechte: Sexspielzeug aus Silikon enthielt noch wesentlich mehr Cycloziloxane als die Backformen.
Das doppelt bis zehnfache.
Wie viel davon durch gut durchblutete Schleimhäute in den Körper gelangt und was dadurch ausgelöst wird, auch das ist noch völlig offen.
Gebrauchsgegenstände aus Silikon können möglicherweise schädliche Stoffe abgeben. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. In Parks und in Grünanlagen sind sie gerade eifrig damit beschäftigt, Vorräte für den Winter anzulegen. Und so bekommt man die Eichhörnchen im Moment auch immer mal wieder zu sehen, gerade in großen Städten, die ja eigentlich nicht zum natürlichen Lebensraum der Kleinsäuger gehören. Doch bedeuten diese häufigen Sichtungen auch, dass es den Nagern gut geht im Großstadtdschungel? Ein Forschungsteam aus Berlin versucht gerade, das herauszufinden und hat dafür eine Art Verbreitungskarte erstellt. Darüber berichten sie nun im Fachmagazin Frontiers in Ecology and Evolution. Der Erstautor der Studie ist Marius Grabo vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung IZW. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woher er denn genau weiß, wo die Berliner Eichhörnchen leben.
Wir haben dazu Sichtungen von Bürgern tatsächlich genutzt und mathematische Modelle erstellt. Also wir haben hier Zugriff gehabt auf eine Kamerafallenstudie, die schon bereits seit 2019 läuft und in denen Berliner Bürger in ihren Garten gefragt wurden, Kamerafallen aufzustellen. Und außerdem noch Sichtungen aus einer zweiten Citizen Science Kampagne, in denen Bürger einfach Eichhörnchensichtungen eintragen konnten. Und auf Grundlage dessen haben wir dann statistische Modellierungen durchgeführt, um vorherzusagen, wo wir Eichhörnchen finden.
Und was ist dabei herausgekommen? Wie sehen die Lebensräume aus der urbanen Eichhörnchen in Berlin?
Also die Lebensräume sind im Vergleich zu den natürlichen Lebensräumen deutlich kleiner, deutlich zerschnittener. Aber natürlich finden wir auch hier, die Eichhörnchen sind eine baumbewohnende Art, sind sie vor allem an die Grünflächen, an die Bäume gebunden. Und andere Aspekte, wie zum Beispiel ein hoher Versiedlungsgrad oder auch eine hohe Besiedlungsdichte, beeinflussen ihr Vorkommen negativ.
Sie sagen, die Lebensräume sind kleiner, sie sind fragmentiert. Was bedeutet das denn für die Eichhörnchenpopulationen?
Das versuchen wir gerade in einer Folgestudie herauszufinden, die meine Kollegin Sina Drenske in einer Doktorarbeit erforschen wird. Genau wissen wir es noch nicht. Ein fragmentiertes Habitat ist grundsätzlich erstmal für die Eichhörnchen relativ problematisch, weil sie dadurch oft, vor allem in Berlin, Straßen queren müssen und das im Grunde genommen ihre größte Todesgefahr aktuell dasteht. Also die Überlebenschancen in so fragmentierten Habitaten ist deutlich geringer.
Wenn Sie sich jetzt diese Karte, die Sie sozusagen erstellt haben, von den Habitaten in Berlin anschauen, gibt es denn da so etwas wie kritische Hotspots, wo es die Nager ganz besonders schwer haben?
Genau, wir haben zusätzlich zu den Verbreitungskarten noch Konnektivitätsmodelle erstellt, indem wir untersucht haben, wie sich nun Populationen oder Subpopulationen austauschen könnten und wie die Verbindung in Berlin gewährleistet ist. Und dabei haben wir dann schon festgestellt, dass es ein paar kritische Stellen gibt, an denen die Eichhörnchen zum Beispiel größere Straßen nicht queren können. Es sind eigentlich alle dieser Hotspots, die wir identifiziert haben, entlang der Stadtautobahn oder größeren Straßen, an denen es nicht nur wenige Bäume gibt, sondern auch keine Querungsmöglichkeiten. Und das sind letztendlich sogenannte Bottlenecks, an denen sich die Population entweder nicht austauschen können oder durch diese hohe Verkehrsdichte auch leichter überfahren werden.
Andererseits gibt es auch so etwas wie ein Paradies für Eichhörnchen in Berlin?
Ja, Paradies ist schwierig zu sagen. Also gerade an den Stellen, an denen sie sehr häufig vorkommen, was zum Beispiel der Treptower Park wäre, aber auch viele, viele Friedhöfe in Friedrichshain, Kreuzberg. Außen um diese Habitate ist es teilweise sehr dicht bebaut und auch sehr dichter Verkehr. Wir finden dort zwar sehr hohe Dichten an Eichhörnchen, allerdings wissen wir bisher noch nicht, wie der Gesundheitszustand dort ist. Also man kann sich das eigentlich vorstellen wie so eine Insel, die dort in der Stadt ist. Und diese hohe Dichte ist nicht zwangsläufig besser für die Population.
Ja, geht es da auch zum Beispiel um Fragen der Verfügbarkeit von Nahrung oder auch um die Fortpflanzung, also die genetische Vielfalt bei der Partnerwahl?
Genau, das versuchen wir nun in einem Folgeprojekt herauszufinden, wie es um die genetische Vielfalt bestimmt ist. Was wir allerdings schon in einem weiteren Projekt erfahren haben, ist, dass zum Beispiel bei den Krankheiten gibt es ein Eichhörnchen, ein Pockenvirus, der nur innerhalb von Berlin vorkommt und der schon ein erstes Anzeichen dafür ist, dass diese Population, die Gesamtberliner Population, anfälliger ist für so etwas und der Austausch mit zum Beispiel der Brandenburger Population voraussichtlich nicht so stark ist, wie wir ursprünglich angenommen hatten.
Lassen sich denn Ihre Daten, die Sie gesammelt haben zum Vorkommen von Eichhörnchen in urbanen Gebieten, auch nutzen, um diese Zusammenhänge für die Stadtplanung zu berücksichtigen, möglicherweise auch im Hinblick auf andere Tierarten, die diese Lebensräume nutzen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Eichhörnchen sind natürlich als relativ kleine Art von so etwas wie großen Straßen noch deutlich stärker betroffen. Grundsätzlich trifft es aber auf viele stadtlebende Arten zu. Also diese Hotspots, die wir herausgefunden haben, sind letztendlich, wenn man sich die auf der Karte anschaut oder dort im Berliner Stadtgebiet unterwegs ist, kann man schon erkennen, dass es dort sehr eng ist, dass wir dort sehr wenig Grün haben, in dem sich Tiere fortbewegen können. Andere sind vielleicht deutlich angepasster. Zum Beispiel der Fuchs bewegt sich ein bisschen freier durch die Stadt und braucht diese Grünflächen vielleicht nicht so stark wie die Eichhörnchen. Da muss man schon ein bisschen, glaube ich, auf die Biologie des einzelnen Tieres mehr eingehen.
Gibt es denn Möglichkeiten, außer diesen Beobachtungen, zum Beispiel mit Hilfe von Citizen Science Projekten, auch die Eichhörnchen etwas näher zu überwachen, mit Hilfe zum Beispiel von Funktechnik?
Genau, das wird nun auch passieren. Also Bewegungsdaten von Eichhörnchen gibt es im Grunde genommen aktuell noch gar nicht. Also es gibt ein paar Studien zur Telemetrie, aber die sind eher in natürlichen Habitaten durchgeführt worden. Wir versuchen nun in einer Folgestudie herauszufinden, wie sie sich im Stadtraum bewegen. Wir wissen, dass die Habitate kleiner sind, aber genau wie sie sie nutzen oder welche Strecken sie am Tag zurücklegen und auch wie die Aktivität über den Tag verteilt ist, das wissen wir in dem Stadtgebiet eigentlich noch gar nicht.
Sagt Marius Grabo vom IZW in Berlin, der dort vor Ort eine Verbreitungskarte der urbanen Eichhörnchen erstellt hat. Aldous Huxley, Walter Benjamin, Ernst Jünger, all diese Schriftsteller haben Drogen genommen und ihre Erfahrungen literarisch verarbeitet. Aber auch weniger bekannte Menschen verspüren offenbar den Drang, detaillierte Berichte von ihren Trips abzuliefern. Im Internet kann man sie zu Tausenden lesen. Studiert werden sie nicht nur von anderen Drogennutzern, sondern auch von Fachleuten aus der Forschung. Ein Team aus Kanada hat durch diese eindrücklichen Beschreibungen nun neue Einblicke erhalten in die Funktionsweise des Gehirns. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Menschen im Drogenrausch und Patienten mit bestimmten psychiatrischen Erkrankungen haben eines gemeinsam. Sie sehen und hören Dinge, die in der Wirklichkeit nicht existieren, durchleben außergewöhnliche Gefühlszustände. Deshalb sind die Sinneseindrücke, die LSD und Co. im Gehirn auslösen, auch für Forschende wie Danilo Stock von der McGill-Universität in Montreal interessant. Um herauszufinden, welche Rezeptoren bei diesen verschobenen Wahrnehmungen involviert sind, hat er gemeinsam mit seinem Team eine Internetseite durchforstet, auf der rauschfreudige Menschen detaillierte Berichte abgeben.
Die heißt Arrowwit. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine Amazon-Buchkritik-Website, nur für eben halluzinogene Substanzen. Das heißt, Leute haben zweiseitige Erfahrungsberichte im Internet hinterlegt und die haben wir untersucht. ungefähr 7000 davon.
Darin ist auch genau nachzulesen, welche Drogen die User zu welchem Zeitpunkt und in welcher Dosis eingenommen haben. Die Forschenden entwickelten einen Algorithmus, der in den Drogenberichten nach Schlagwörtern suchte. Begriffe, mit denen die Menschen ihre Bewusstseinsveränderung nach dem Konsum einer bestimmten Droge besonders häufig beschrieben hatten.
Um ein Beispiel zu geben, bei Ego Dissolution eben, also die Ego-Auflösung, was ein sehr typisches Charakteristikum von halluzinogenen Drogen ist, da finden wir dann eben Wörter wie Universum, Welt, Erde, Alien und so weiter. Und das finden wir, weil Dutzende und Dutzende von Teilnehmern, die diese Erfahrungsberichte geschrieben haben, eben genau diese Wörter gewählt haben.
Insgesamt hatten die User 27 verschiedene Drogen konsumiert, zum Beispiel LSD oder MDMA. Diese wirken auf sogenannte Neurotransmitterrezeptoren im Gehirn, die den Austausch von Informationen zwischen den Nervenzellen regulieren und damit Sinneseindrücke entstehen lassen. Beispielsweise Gefühle wie Euphorie, Trauer oder Selbstauflösung. Aber auch visuelle Eindrücke wie Bilder oder auditive wie Stimmen. Auf welche Rezeptoren die chemischen Bestandteile der jeweiligen Drogen einwirken, war bereits bekannt.
Was wir aber nicht wissen ist, was sind die Aspekte der Bewusstseinsveränderung? Ego-Auflösung, auditive Halluzinationen, visuelle Halluzinationen, emotionale Reaktionen etc. Wir wissen nicht, welche von diesen Typen von Erfahrungen, die normalerweise gemischt auftreten, sind ursächlich mit welchen Rezeptoren verbunden.
Welche der vielen Rezeptoren zusammenspielen müssen, damit Menschen beispielsweise das Gefühl bekommen, mit der Umgebung zu verschmelzen oder Stimmen hören, die nicht existieren, war also unbekannt. Mithilfe des Algorithmus gelang es Stock und seinem Team nun, dieses Zusammenspiel indirekt aufzuschlüsseln. Indem sie die Neurotransmitterrezeptoren, die durch unterschiedliche Drogen angesprochen werden, immer wieder mit bestimmten Begriffen aus den Drogenberichten abglichen. So gelang es den Forschenden, insgesamt 40 Rezeptorsysteme bestimmten Sinneseindrücken zuzuordnen.
Und das kann man nur machen, wenn man hunderte, in unserem Fall tausende von Beobachtungen gleichzeitig hat, wenn man mehrere Drogen gleichzeitig hat und wenn man eben einen Machine Learning Algorithmus Ansatz durchführt. Und das ist die Herausforderung, der wir uns angenommen haben. Und deswegen ist diese Studie völlig anders als alles, was in dem Bereich vorher in den Neurowissenschaften gemacht wurde.
Dieses Wissen ist aber nicht nur für NeurowissenschaftlerInnen interessant. Es könnte auch dabei helfen, neue Psychopharmaka zu entwickeln, mit denen einzelne Symptome besser behandelt werden können, sagt Danilo Stock. Substanzen beispielsweise, die Wahnvorstellungen gezielter verhindern. Oder solche, die die fremden Stimmen im Kopf verstummen lassen.
Weil, wenn wir jetzt wissen, welche Art von halluzinogener Erfahrung mit welchem Rezeptorsystem zusammenhängt, dann öffnet das die Tür, neue pharmakologische Substanzen gezielt zu designen, die nur spezifische Bewusstseinsveränderungen hervorrufen. Also zum Beispiel nur Ego-Auflösung oder nur emotionale Veränderungen oder nur visuelle Halluzinationen oder nur auditive Halluzinationen zum Beispiel.
Drogenberichte helfen dabei, die Wirkung der Substanzen im Gehirn dingfest zu machen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach.
Eine verbreitete Genvariante könnte das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen. Rund 3% der Weltbevölkerung tragen eine spezielle Variante des Gens ApoE. Das sind immerhin rund 230 Millionen Menschen. Bekannt ist, dass sie ein höheres Risiko für eine Alzheimer-Demenz haben. Deshalb ermitteln Ärzte schon heute bei Genomanalysen häufiger auch den Status des ApoE-Gens bei ihren Patienten. Ein Team aus deutschen und US-amerikanischen Forschenden hat untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen dieser Variante und einem schwereren Covid-19-Verlauf besteht. Mäuse mit dieser Genvariante starben in Experimenten schneller an einer Corona-Erkrankung als Mäuse ohne die Genvariante, schreiben die Wissenschaftler im Journal Nature. Das Forschungsteam analysierte außerdem Daten von über 13.000 Patienten in Großbritannien. Diejenigen, die die ApoE-Genvariante trugen, verstarben häufiger an Covid-19. In weiteren Studien müssen Wissenschaftler nun Menschen mit und ohne Variante längere Zeit beobachten und Corona-Erkrankungen dokumentieren. Das könnte klären, ob die Variante wirklich einen schwereren Verlauf begünstigt. Sollte sich dies bestätigen, könnte es sinnvoll sein, Menschen mit der Genvariante bei Impfungen und der Behandlung mit Medikamenten zu priorisieren.
Ein US-Amerikaner und zwei Russen fliegen gemeinsam zur ISS.
Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine führen die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA und die russische Weltraumbehörde Roskosmos wieder eine gemeinsame Mission zur internationalen Raumstation ISS durch. Ein US-Amerikaner und zwei Russen starteten in einer Kapsel an Bord einer Sojus-Rakete heute Nachmittag vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur Richtung ISS. Die Raumfahrer bleiben ein halbes Jahr auf der Raumstation. Mit an Bord hat die Crew auch 120 Kilogramm Nachschubmaterial und wissenschaftliche Apparate.
Ein neuartiges Gel könnte Zahnfleischentzündungen lindern.
Die auch Parodontitis genannten Entzündungen kommen sehr häufig vor. Bleibt das Zahnfleisch längere Zeit entzündet, greift das den Kieferknochen an und Zähne können ausfallen. Hartnäckige Parodontitis-Fälle sind selbst mit Antibiotika und einer guten Mundhygiene schwer einzudämmen. US-amerikanische Forschende haben in Zellexperimenten und bei Studien mit Mäusen einen Rezeptor auf den Zellen der Mundschleimhaut identifiziert, der Entzündungsprozesse vermittelt. Sie schreiben im Fachblatt Cell Reports, genetisch veränderte Mäuse, bei denen dieser Rezeptor nicht funktionierte, zeigten schwächere Zahnfleischentzündungen und weniger Knochenschwund. Auf dieser Grundlage habe das Forschungsteam ein Gel entwickelt, das einen Wirkstoff enthielt, der den Rezeptor blockiere. Aufgetragen auf das Zahnfleisch von Mäusen schwäche das Gel eine Zahnfleischentzündung.
Erneut sind zahlreiche Wale in Tasmanien gestrandet.
Schon 2020 waren rund 360 Grindwale in einer Bucht im Westen von Tasmanien verendet. Nach Behördenangaben sind nun erneut zahlreiche Wale in der Bucht gestrandet. Um welche Art es sich handelt und wie viele noch am Leben sind, ist derzeit unklar. Die genauen Ursachen für die wiederholten Massenstrandungen in dieser Bucht sind nicht bekannt. Experten diskutieren eine Veränderung der Wassertemperaturen, dann kämen die Tiere oft näher als gewöhnlich an die Küste.
Das Amphibiensterben führt zu mehr Malaria-Infektionen.
Der Chytridpilz befällt Frösche, Salamander und weitere Amphibien. Eine Infektion mit dem Pilz verläuft bei einigen Arten tödlich. Besonders in Mittelamerika breitete sich der Pilz in den letzten Jahrzehnten aus. Ein internationales Forschungsteam hat die schrittweise Ausbreitung des Pilzes von Costa Rica nach Panama mit Daten zu Malariafällen in der Region verglichen. Ihre Analyse in den Environmental Research Letters zeigt, dass die Zahl der Malariafälle im Zuge der Ausbreitung des Pilzes bei Amphibien deutlich anstieg. Frösche, Salamander und andere Amphibien fressen die Eier der Moskitos, die Malaria übertragen. Die Wissenschaftler vermuten daher, dass der Rückgang der Amphibien zu einer verstärkten Malariaübertragung geführt hat.
Sternzeit, 21. September. Jupiter, die rettenden Fische und ein Schweinestall. Die sehr bekannten, aber unscheinbaren Fische schwimmen im Herbst über das Firmament. Sie sind derzeit ganz einfach zu finden, weil der helle Planet Jupiter unübersehbar in den Fischen strahlt. Das Sternbild selbst ist nur von einem dunklen Ort aus gut zu erkennen. Am auffälligsten ist ein oval schwacher Sterne rechts von Jupiter. Dies ist einer der Fische, der andere treibt links oberhalb des Planeten. Beide Fische sind durch zwei Ketten sehr blasser Sterne verbunden, die ein gutes Stück links von Jupiter spitz zusammenlaufen. Die antiken Sagen und Mythen rund um die Fische spielen am Fluss Euphrat. Offenbar haben die Griechen diese Figur von den Sumerern übernommen. Als die Götter des Olymps den Machtkampf gegen die Titanen gewonnen hatten, gebar die Erdgöttin Gaia Typhon, ein fürchterliches Ungeheuer. Pan warnte die Götter vor dem Angriff Typhons, sprang in den Fluss und verwandelte sich in einen Ziegenfisch. Der steht als Steinbock Capricornus am Himmel. Aphrodite versteckte sich mit ihrem Sohn Eros im Schilf am Euphratufer. Als Typhon sie entdeckt hatte und sich ihnen näherte, rief Aphrodite die Nymphen um Hilfe und watete ins Wasser. Zwei Fische eilten herbei und Mutter und Sohn schwammen auf ihren Rücken in Sicherheit. In China sah man in dieser Himmelsgegend unter anderem den Zaun eines Schweinestalls, Viehhändler, einen Blitz und Wolken und Regen. Ob Happy-End-Fische, andere Tiere oder Unwetter, diese Geschichten erzählt der Himmel jetzt Nacht für Nacht im Sternbild mit dem weißen Punkt, dem Riesenplaneten Jupiter.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der Bund übernimmt Uniper. Die Gasumlage, die bleibt.